Wir kommen in unserer Apostelgeschichte zum weiteren, eigentlich grundlegenden Teil und zwar in Apostelgeschichte 3 ab Vers 19, nachdem hier jetzt bereits von Petrus Grundlinie der Verkündigung dargelegt wurden, kommt jetzt etwas sehr Interessantes. Er sagt jetzt den Zuhörern ganz klar, was Gott von ihnen erwartet. Er sagt zu ihnen, Vers 19, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und der den euch vorherbestimmten Christus Jesus sende, welchen der Himmel aufnehmen muss bis auf die Zeiten der Wiederherstellung all dessen, wovon Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Und hier ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt, unter dem möchte ich eigentlich auch verweilen heute Abend, und zwar, hier zeigt Petrus diesen Leuten, die durch dieses damals apostolische Zeichen dieser Krankenheilung auf den Heiland aufmerksam wurden. Er zeigt ihnen hier etwas, und zwar er zeigt ihnen hier, dass sie sich bekehren müssen, dass sie Buße tun müssen und dass sie Vergebung der Sünden benötigen. Und was interessant ist, er teilt diesen Akt der Rettung, der sicher aus dem Gnadehandel Gottes besteht und aus dem Eingehen des Menschen auf dieses Handeln Gottes, er teilt es hier auf. Und ich denke, es ist auch richtig biblisch, diese Dinge näherst zu untersuchen. Ich habe festgestellt im Lauf meines Gläubigseins, dass zum Beispiel der Begriff Buße so etwas von vernebelt wurde vom Teufel, dass die meisten Gläubigen gar nicht wissen, was Buße bedeutet. Ich bin heute tief überzeugt, dass aufgrund von einem missverstandenen Begriff Buße viele falsche Bekehrungen zustande gekommen sind, wo Menschen dachten, dass sie Buße tun, sie haben aber gar keine getan. Was noch schlimmer ist, diese fast katholische Beichtpraxis, wie man sie in manchen Gemeinden findet, dass man einfach hingeht und dann unter Buße versteht, dass ein Gläubiger in die Aussprache geht, die letzten Sünden bekennt und dann wird er quasi losgesprochen. Und dann sei wieder alles in Ordnung. Das sind solche Verirrungen, die letztendlich dazu führen, dass Menschen nicht zum Glauben kommen, dass Menschen nicht gerettet werden, und sie führen auch dazu, dass Menschen, die zum Beispiel bekehrt sind und dann in die Seelsorge gehen, dass sie in Abhängigkeit von Menschen geraten. Und wo das geschieht, da hat immer Satan die Hand im Spiel. Und aus dem Grund war es mir auch wichtig, diesen Begriff Buße abzutrennen. Es geht hier um Bekehrung. Aber ich möchte diesen ersten Teil, die Grundbedingung für eine biblische Bekehrung, den möchte ich abtrennen, die Buße, um die zu betrachten unter zwei Aspekten. Er sagt hier ganz einfach in der Befehlsform, tut Buße, um zu zeigen, dass die Bibel, wenn es um Wiedergeburt geht, dass dann Buße etwas absolut Notwendiges ist. Nur ein Mensch, der Buße tut, kann wirklich zum Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gelangen. Nur ein Mensch, der Buße tut, kann gerettet werden. Nur ein Mensch, der Buße getan hat, wird wiedergeboren. Und das Zweite ist, die Bibel lehrt sehr massiv, dass auch der Gläubige, das heißt ich selber, und jeder von uns als Gläubiger, dass jeder Mensch von Zeit zu Zeit nötig hat, Buße zu tun vor Gott. Dass man nie fertig ist, bis man in die Ewigkeit geht. Und die zwei Dinge, die möchte ich doch näher untersuchen. Zuerst der Begriff, der heißt Metanoia, wahrscheinlich ein Begriff, der relativ einfach ist. Meta heißt mit, und das Wort, das hier noch drin steckt, das ist dieses Nos, das heißt der Sinn, die Gesinnung, der Verstand, die Vernunft, das Gemüt, das Herz, Gesinnung, Gedanke, Absicht. Man könnte sagen, die Grundeinstellung eines Menschen. Grundbedeutung ist praktisch Umdenken. Einstellungsänderung, Mitdenken, Sinnesänderung, Reue, Buße. Es kommt ja zum Schluss, Reue, Buße. Es ist ganz einfach. Buße ist etwas, wo ein Mensch innerlich eine Einstellung hatte, die er radikal aufgibt. Und eine neue Einstellung, die in der Regel anders ist wie die vorhergehende, annimmt und die von ganzem Herzen so vertritt, wie er vorher die andere vertreten hat, ist Buße. Wenn ein Vegetarier plötzlich beginnt, Berge von Fleisch zu essen, so könnte man es vielleicht vergleichen, so radikal. Oder wenn jemand, der ein kräftiger Fleischesser war, plötzlich Vegetarier wird. So ein abrupter Umschwung. Und der beginnt ja auch im Herzen, im Kopf, wo man plötzlich sagt, nein, ich will das eine nicht mehr aus dem und dem Grund oder ich will das andere nicht mehr aus dem und dem Grund. Das ist eigentlich Buße, wenn man es genau nimmt. Das ist eine völlige Veränderung der Einstellung. Wo ein Mensch umgekrempelt wird innerlich, weil er die Dinge dieser Welt und die Dinge seines persönlichen Lebens völlig absolut anders sieht, das ist Buße. Ich habe die Stelle mal alle aufgelistet, wo das Wort im Haupt- oder im Tätigkeitswort vorkommt, in der Schrift, im Neuen Testament. Kann jeder dann noch nachstudieren, wer möchte. Aber zuerst einmal, um zu begreifen, was Buße eigentlich heißt, zwei Stellen des Alten Testamentes. Wisst ihr, wenn ich jetzt heute Abend sagen würde, in unsere Reihen hinein, tut Buße, dann bin ich felsenfest überzeugt, dass mindestens 10 Meinungen da wären, was heißt es jetzt, Buße zu tun. Jeder würde sagen, ach, Buße heißt, der eine würde in die Seelsorge gehen, der zweite würde in die Stille vor den Herrn gehen, der dritte würde sein Leben durchforschen, der fünfte würde sagen, wenn der Herr mir etwas zeigt, dann tue ich Buße. Und das ist das Problem. Wir haben im Lauf der Christenheit diese ganze biblische Begriffe einfach mit unseren Gedanken gefüllt. Man interpretiert, was man selber denkt drüber. Und das ist der Grund, warum es so viele Gemeinschaften gibt. Das ist aber auch der Grund, warum es so viele Lehrmeinungen gibt. Das ist auch der Grund, warum der Teufel so raffiniert Menschen fangen kann. Und das ist mit, denke ich, Buße hat mit dem zu tun, dass man hingeht, und das ist auch Buße, und wirklich in der Schrift genau forscht, was sagt die Schrift dazu. Und dann von dem Hintergrund aus praktisch seine eigene Einstellung korrigiert. Das ist Buße. Man korrigiert seine eigene Einstellung, das heißt, man muss zuerst wissen, was sagt Gott, wenn man das ganz klar festgestellt hat, nicht was die Menschen drüber sagen, sondern wenn man ganz klar von der Bibel festgestellt hat, was sagt Gott drüber, dann geht man hin und korrigiert seine eigene Meinung und stellt die mit der Meinung Gottes gleich. Das ist Buße. Das ist eigentlich relativ einfach. Manche haben gemeint, Buße wäre, wenn jemand weint vor Reue über seine Sünde und sagt, guck mal, wie der Buße tut. Das sagt überhaupt nichts. Vielleicht hat er bloß eine Gefühlsanwallung. Es gibt es ja auch. Dass er Gefühlswallung hat. Und 3 Stunden später ist nichts mehr davon übrig. Der andere wird vielleicht eiskalt und in seinem Herzen kommt langsam so der Gedanke auf, Mensch, vielleicht liege ich doch schief. Vielleicht sollte ich doch mich ändern, etwas tun. Und ganz langsam beginnt was, wo Buße biblisch darstellt, obwohl man es gar nicht merkt. Wisst ihr, mir ist wichtig, dass wir begreifen, was ist wirklich Buße. Weil der Herr Jesus sagt zu den Gläubigen, tut Buße. Und die Schrift lehrt einfach im Neuen Bund, wir sehen das nachher, dass wir als wiedergeborene Gläubige Buße tun sollen. Aber zuerst müssen wir sehen, was meint die Bibel generell. Es ist interessant, dass dieses Wort im Alten Testament so gut wie nicht vorkommt. Ist doch interessant. Es kommt so gut wie nicht vor. In Hiob 42, 1-6, Schlachter hat es und Luther meines Wissens auch mit Buße übersetzt, heißt es, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, jetzt pass mal auf, was jetzt sofort kommt. Buße beginnt mit Erkennen. Ich begreife es plötzlich. Es ist wie Erleuchtung, wo man plötzlich sagt, Mensch, jetzt begreife ich es. Das ist der Beginn von Buße. Dass man erschrickt und plötzlich sagt, oh, ich bin schief gelaufen. Ich bin in die falsche Richtung gegangen. Ich habe einen Fehler gemacht. Man erschrickt, man begreift. Und genauso geht es bei Hiob. Ich erkenne. Er erkennt etwas. Dass du alles kannst. Ich lese gerade in der Stille Zeit der Hiob. Wenn er mal die ersten Kapitel liest, da hört sich das ganz anders an. 4, 5, 6, 7 und so, da heißt es plötzlich, der Hiob erkennt zwar, dass Gott mächtig ist, aber er geht ganz schön auf Konfrontation. Und jetzt plötzlich sagt er, halt, ich kapituliere. Ich erkenne, dass du alles kannst und kein Plan dir unausführlich ist. Wer ist, der den Ratschluss Gottes verdunkelt mit seinem Unverstand? Er war es, der Hiob. Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, die Spuße. Was mir zu wunderbar ist und ich nicht begreifen kann. Er erkennt plötzlich, ich war vermessen, ich war hochmütig, ich war ja fast blasphemisch, dass ich es gewagt habe, Gott Vorwürfe zu machen. Und das erkennt er in der Tiefe, die Spuße. Höre nun, ich will mit dir reden, will dich fragen, lehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, nun aber sehe ich dich mit meinen Augen.
Das heißt, er begreift es plötzlich, da kommt eine tiefe Erkenntnis, darum widerrufe ich die Spuse. Er ändert seine gesamte Einstellung und will im Staub und in der Asche Buße tun. Ein klassisches Beispiel, wie Buße geht. Die Erkenntnis, dass man schief liegt und dann die Antwort drauf, indem man von ganzem Herzen bereit ist, das A zuzugeben, B aufzugeben. Wisst ihr, ich habe in der Auseinandersetzung mit den Charismatikern, findest du immer wieder ein Phänomen. Die Leute wollen da auch biblisch sein, haben aber die Bibel eigentlich viele nie studiert in der Tiefe, um das zu prüfen. Und dann findest du immer so ein Sympathisantentum. Habe ich immer wieder erlebt, wo Leute in der Pfingstbewegung sagen, ja, im Prinzip sind wir mit dir einig und ja, ist alles in Ordnung, aber sie gehen nicht raus. Wisst ihr warum? Es ist keine Buße da. Wo Buße da ist, ist nicht nur die Erkenntnis da, sondern auch das Handeln. Wo man sich innerlich dann wirklich absondert. Ich habe Leute kennengelernt, schon zu Beginn, wo ich raus bin aus der Pfingstbewegung damals. Die haben mir gesagt, als ich zu ihnen ging, das wissen wir alles. Die haben alles gewusst. Ich habe denen, ich erzähle denen was Neues. Nö, die haben alles gewusst. Aber sie haben nicht gehandelt. Wisst ihr, das ist der Unterschied, ob ich etwas erkenne oder ob ich Buße tue. Was denkt ihr, was ich manchmal für euphorische Nachrichten kriege, wer alles jetzt plötzlich umgefallen ist und jetzt alles plötzlich rauskommt? Muss ich immer sagen, warte doch einfach ab, was passiert. Meistens passiert nichts mehr. Ist so ein Buße, das ist ganz wichtig. Aber wenn wir persönlich in etwas drinstecken, Buße heißt Erkenntnis, Bekenntnis, da man es zugibt und dann rigoros die Konsequenzen zieht. Innerlich zuerst. Muss nicht immer gleich äußerlich Konsequenzen ziehen. Man kann auch zum Beispiel, es kann passieren, dass man innerlich bereits gebrochen hat und zum Beispiel, gerade jetzt, ich habe Leute kennengelernt, die haben innerlich gebrochen, war ich am Anfang selber so, war noch fast, ja, ich weiß nicht, ob es ein Jahr war oder ein halbes Jahr, war ich noch drin in der Bewegung. Aber ich habe innerlich gebrochen gehabt. Das heißt, der Spuße geschehe. Und dann der Loslösungsprozess, der kann mit Weisheit so machen, wie es Gott will. Das ist was anderes. Brauchen wir ja nicht extrem zu sein. Aber entscheidend ist, hier bei Hiob, wahre Buße heißt immer, die Erkenntnis hat irgendwann eine Konsequenz. Die muss man nicht dramatisch und fanatisch sofort fordern, sondern aber irgendwo führt es zu einem Handeln, zu einem Tun, das Buße. Wisst ihr, wenn jemand kommt und weint über seine Sünde, dass er noch raucht und es ist ihm so leid, dann muss er sagen, alles in Ordnung, aber das nützt ja nichts. Buße ist, wenn er aufhört. Ihr versteht? Buße ist, wenn er die Zigarettenschachtel rausholt, samt dem Feuerzeug, und er schmeißt sie in den Mülleimer. Buße ist, wenn er keine 5 Mark mehr in der Automaten wirft und sie rausholt. Das ist Buße. Das andere ist Reue über die eigene Schwäche. Das andere ist Beschämung über die eigene Unfähigkeit. Aber Buße ist was völlig anderes. Buße ist, wenn er es einsieht, erkennt, bekennt und aufgibt. Das ist der große Unterschied. Wisst ihr, Tränen sagen gar nichts. Mir ist lieber, wenn jemand eiskalt handelt, obwohl Tränen manchmal hilfreich sein können. Aber ihr versteht, man darf sich nicht blöffen lassen. Wenn jemand völlig zerbrochen und zerknittert ist, innerlich, und sagt, oh, wie schlimm, dass mir das passiert ist, sagt gar nichts. Sondern die Frage ist, ob er bricht, das ist Buße. Ich kenne es von mir. Wo man vom Verstand her sagt, au, eigentlich bist du zu weit gegangen, das hättest du nicht tun dürfen, aber so im Herzen ist man gar nicht überzeugt davon. Der Verstand sagt es nur, ach ja, dann machen wir so einen kleinen Kompromiss. Das ist keine Buße. Das ist lediglich eine gewisse Beschämung, meistens, dass man einen sogar noch erwischt hat. Das ist oft das Schlimmste. Wenn man einen erwischt, dann kommt meistens diese Form der Beschämung. Und Buße geschieht, selbst wenn man nicht erwischt wird. Wenn einen gar niemand sieht und man dann trotzdem innerlich seine Einstellung ändert, das ist Buße. In Jeremia 31, Vers 19, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache. Denn nach meiner Umkehr, das heißt nach meiner Buße, empfinde ich Reue. Und nachdem ich zur Erkenntnis gekommen bin, schlage ich mir auf die Hüfte. Ich schäme mich und bin schamrot geworden, denn ich trage die Schmach meiner Jugend. Das ist jetzt was ganz Wichtiges, wenn Menschen zum Beispiel kommen und sagen, ich will Buße tun. Zu mir kommen Menschen und sagen, ich habe keine Reue. Und ich sage, brauchst du nicht. Buße zu tun ist Einstellungsänderung. Es kann vollkommen losgelöst sein von jedem Gefühl. Hier sagt die Bibel, es kann passieren, dass die Reue hinterherkommt. Nach der Umkehr erst kommt die Reue. Man braucht es nicht vorher. Sonst kommen wir in eine Gefühlsabhängigkeit hinein. Ich habe Menschen zerbrechen sehen, weil sie dauernd auf ein Gefühl gewartet haben, das nie kam. Das lehrt die Bibel nicht. Die Bibel ist ja ganz sachlich. Sie sagt ganz klar, die Reue kann hinterherkommen. Die Buße, die Umsinnung, dass man seine Einstellung ändert, die kann sogar ohne Gefühle vor sich gehen. Und erst hinterher, wenn man es vollzogen hat, dann plötzlich kommt die Erkenntnis, Mensch, was habe ich getan? Und dann kommt erst die richtige Scham, da man sich wirklich schämt. Das heißt, es gibt hier eigentlich kein Schema im Sinne von, dass man sagt, jetzt musst du zuerst bestimmte Gefühle haben, dann hast du Buße getan. Sondern Buße heißt ganz einfach, ich erkenne es, bin wirklich überzeugt, dass es falsch ist, ich gebe es auch zu und dann ändere ich es. Das ist Buße. Ich bin früher immer im Schnitt 70 in der Stadt gefahren. Ich weiß nicht warum. Es gab meistens keinen Grund. Es wäre interessant zu forschen, warum. Auf jeden Fall ist mir es passiert, als der Herr sich dieser Dinge annahm, hat er mich kuriert. Bei mir hat es nur noch geblitzt. Aber der Herr war barmherzig. Es hat Automaten dabei gehabt, wo kein Film drin war. Da hat es bloß so geblitzt. Es kam nicht immer was, es kam ganz wenig. Aber etwas war klar. Das hat bei mir Buße bewirkt. Keine Reue. Ich habe da nicht drüber geweint oder habe geschrien, wie schlimm bin ich. Sondern es hat was ganz Einfaches bewirkt. Ich habe die Lektion begriffen. Als mich dann noch unschuldig blitzt hat, weil ich immer Unfall ausgewichen bin, mit dem Reifen ungefähr 5 cm über die Linie kam und es hat nur noch geblitzt, wo ich hingekommen bin, hat es nur noch geblitzt. Da habe ich gemerkt, der Herr hat dich jetzt in der Zucht. Dann habe ich was ganz Einfaches getan. Ich habe meine Einstellung geändert, habe gesagt, gut, an dem Punkt, da höre ich jetzt auf mit diesem Blödsinn. Ich habe es völlig sachlich vollzogen und das ging dann auch. Da waren keine Gefühle. Und ich denke, wir müssen uns sicher sein, dass Buße etwas ganz Nüchternes ist. Ganz Sachliches. Buße kann auch gefühlsbetont sein, aber sie muss es nicht. Und vor dem Hintergrund müssen wir jetzt auch sehen, wenn wir jetzt ins Neue Testament hineingehen, was die Bibel uns dazu sagt. Es ist interessant, das Markus-Evangelium ist vermutlich das erste Evangelium. Es steht auch bei Markus im ersten Vers, Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Es könnte gut sein, dass das erste wäre, zeitlich. Also ich bin überzeugt, dass das erste ist. Und interessant ist, wenn man jetzt einmal hingeht, so die erste Predigt, wo der Herr Jesus die Menschen anredet, ist hochinteressant. In Kapitel 15, da geht der Herr Jesus hin und sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe und jetzt kommt plötzlich der erste Befehl. Der erste Befehl zeitlich, den der Heiland den Menschen gibt, der lautet ganz einfach, tut Buße, ist ein Befehl. Und glaubt an das Evangelium. Und hier sieht man zwei Dinge. Wenn wir bibeltreu sein wollen, in der heutigen Zeit, dann müssen wir dasselbe tun, was die Heilige Schrift macht. Müssen wir genau dasselbe predigen. Tut Buße. Wisst ihr, in der Evangelisation, wisst ihr, was Evangelisation Großteil ist? Das ist Verführung. Da versucht man, die Menschen einzuwickeln. Man versucht, ihnen das Evangelium schmackhaft so zu verpacken, dass sie es kaufen, ohne zu wissen, was sie tun. Aber die Bibel geht völlig anders vor. Der Herr geht sofort hin und sagt, wirklich, hart, klar, direkt ins Gesicht der Leute hinein. Tut Buße und Befehl. Wenn wir evangelisieren wollen, müssen wir selber tun. Müssen den Menschen sagen, du musst Buße tun. Du musst deine Einstellung ändern zu deinem Leben und zu Gott. Das kann man mit Weisheit tun, aber müssen ihnen die Wahrheit sagen. Gott erwartet, er befiehlt es sogar, Einstellungsänderung, Buße. Und er sagt, tut Buße und dann glaubt. Man hat durch eine Falle des Teufels in der evangelikalen Welt diese zwei Dinge verdreht. Man hat Folgendes gemacht, man hat die Leute gepredigt, glaube an den Herrn Jesus. Aber die Bibel hat es nie so in der Form pauschal gelehrt. Wenn wir alle Bibelstelle zusammennehmen, es gibt die Stelle, zum Beispiel Apostelgeschichte 16, wenn wir aber alle Stelle zusammennehmen, dann sehen wir, wie die Apostel, wie der Herr Jesus, wie eigentlich die ganze Bibel immer, bevor sie zum Glauben ruft, Buße gepredigt hat. Und dann, wenn plötzlich die Botschaft durch die Herzen ging, dann kam der Ruf, glaubt. Jetzt glaubt an den Heiland. Und hier sagt der Jesus auch ganz klar, tut Buße und dann glaubt an das Evangelium als zweiter Schritt. Und es ist ganz wichtig, dass man die Menschen zuerst sagt, ihr müsst Buße tun und dann glaubt. Matthäus 3, Vers 2. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. In dieser ganzen Thematik, auch wenn wir dann Vers 7 noch dazu nehmen, beziehungsweise Vers 8, da sagt er so, und bringt nun Frucht, die der Buße würdig ist. Das heißt, wenn es um die Ewigkeit geht, dann steht vorne dran als Botschaft, tut Buße, wenn es um Ewigkeit geht. Wenn wir jetzt hineingehen zum Beispiel und die Bibel näher so untersuchen, was die Apostel gepredigt haben, ist hochinteressant. Oder was hier von Gott durch auch Johannes der Täufer vorbereitet wurde, Apostelgeschichte 13, 24. Der dem ganzen Volk Israel die Taufe der Buße gepredigt hatte. Wisst ihr, der entscheidende Punkt war nicht, dass die Juden sich damals haben taufen lassen, sondern der entscheidende Punkt, dass die Taufe eine Demütigung war. Diese Taufe des Johannes des Täufers war das Eingeständnis, dass sie es nötig haben, getauft zu werden. Das war das Eingeständnis, dass sie es nötig haben, Buße zu tun. Es war eine Bußtaufe. Eine Taufe, wo man zugegeben hat, jawohl, ich hab's nötig. Markus 6, Vers 12. Sie gingen, predigten, man solle Buße tun. Auch als der Herr Jesus die Apostel aussendet, was machen sie? Und hier sieht man etwas, als die Apostel den Weg bereiten, praktisch, als sie beginnen, seinen Weg vorzubereiten, da haben sie eine Botschaft, tut Buße. Und wenn wir einen Mensch vorbereiten möchten, dass er dem Herr Jesus begegnet, dass er auf diesem Weg den Herrn Jesus kennenlernt, dann müssen wir ihm ganz klar sagen, tu Buße. Wir müssen ihm erklären, was das heißt. Heute wissen die Leute nicht mehr, was Buße heißt. Diese Einstellungsänderung. Matthäus 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu predigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und dann praktisch ruft er seine Jünger. Aber die Grundbotschaft war in der ganzen Heiligen Schrift immer, tut Buße. Und das ist mit ein Stück dieser Verführung, dass man der Welt heute sagt, komm zu Jesus und es geht dir gut. Er löst deine Probleme. Er macht, dass du zufrieden bist. Er macht, dass deine Ehe wieder in Ordnung geht. Er macht, dass deine seelischen Probleme aufhören. Er hilft dir geschäftlich. Man degradiert den Heiland, den Sünderheiland, unseren Herrn Jesus Christus zum Helfer. Natürlich ist Gott bereit zu helfen, das ist keine Frage. Aber das ist doch nicht der Grund, warum die Menschen zu Jesus kommen sollen. Sondern sie sollen kommen, weil sie es nötig haben, ihre Einstellung zu ändern. Weil sie nämlich genau mit der Einstellung, die sie jetzt haben, in die Hölle fahren. Das ist doch der Grund. Darum sagt doch Gott zu ihnen, ändert eure Einstellung oder ihr fahrt in die Hölle. Das war doch die Botschaft von Herrn Jesus. Wenige sind es, die durch die Pforte gehen. Wenn dein Auge dich letztendlich hindert, reiß es aus. Lieber kein Auge, als in die Hölle zu gehen. Das ist letztendlich die Botschaft, die er hat. Er sagt, wir haben es nötig, als Menschen Buße zu tun. Darum sagt er es ihnen, tut Buße, ihr Menschen. Er hat es nicht nötig. War der Sohn des lebendigen Gottes. Aber wir haben es bitter nötig, Buße zu tun. Und das genau ist auch, was der Herr will. Das ist eine Forderung Gottes. Matthäus 11, Vers 20, da fing er an, die Städte zu schelten, in welchen die meisten seiner Taten geschehen waren. Und jetzt seht ihr mal ganz nüchtern betrachtet, biblisch von der Lehre her. Warum hat der Herr Jesus diese Taten getan? Weil sie nicht Buße getan hatten. Das heißt, er hat diese Taten getan mit dem Hintergrund, dass sie zur Buße kommen sollten, zur Sinnesänderung. Und heute tut man die Zeichen, was hier passiert, vielfach ist Medienrummel. Man begreift nicht mehr, dass das, was in den Evangelien geschah, nur Mittel zum Zweck war, um Menschen zur Buße zu bringen. Und dass immer Gott in bestimmte Epochen bestimmte Mittel hatte, um Menschen zur Buße zu bringen. Zum Beispiel steht hochinteressant in Römer 2, Vers 4, nicht mehr, dass Gott durch die Zeichen zur Buße bringt im Zeitalter der Heiden, wo der Römerbrief dann voll reinzielt, sondern steht was ganz anderes. Weißt du nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Dass die gnädige Hand Gottes es ist, die den Menschen langsam vorbereitet, dass er Buße tun kann? Auch Matthäus 12, 41. Leute von Ninive werden auftreten im Gericht wider dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Predigt des Jona hin. Und hier sieht man was ganz Einfaches. Gott fordert Buße. Einfach Buße. Diese Sinnesänderung. Und ohne diese Sinnesänderung kann niemand zum Glauben kommen. Wenn ich mit jemand rede, dass ich bekehren will, und ich merke, dass er nicht durchbricht, dann muss ich abbrechen und sagen, halt, lass mich zuerst sehen, ob du Buße getan hast. Verstehst du überhaupt, was wir hier tun? Ist dir klar, dass du praktisch bereits auf dem Weg zur Hölle bist? Du brauchst nichts mehr tun. Was musst du tun, um in die Hölle zu kommen? Nichts. Du bist schon dort im Prinzip. Du bist auf dem direkten Weg in die Hölle, wenn du nicht Buße tust. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Und hier wird oft so ein frommes, ich sag's einmal, ein frommes Schau abgezogen, wo die Menschen mit allem Möglichen gelockt werden, ohne ihnen die Wahrheit zu sagen von der Bibel her. Du, Gott will von dir, dass du Buße tust. Was ist Buße? Fragt der normale jemand. Dann muss man mir erklären, dass deine Einstellung änderst. Deine Einstellung zu dir, zu der Sünde und zu Gott. Wenn man dann den Heilsplan Gottes erklärt, habe ich so gut wie noch nie erlebt, wenn jemand wirklich ehrlichen Herzens ist, dass er nicht durchbrach zur Wiedergeburt. Habe ich noch nie erlebt. Ich habe schon erlebt, wie Menschen so vernebelt waren, hinterher, plötzlich kam Durchbruch, sie kamen zum Glauben. Natürlich ist die Gnade Gottes keine Technik. Aber etwas ist klar, Gott hat es Mittel gegeben in der Bibel, um Menschen zum Glauben zu bringen und dieses Mittel heißt Buße. Wisst ihr, wir brauchen keine Pantomime, wir brauchen kein Kaspertheater, wir brauchen keinen Tanz, wir brauchen keinen Medienrummel, wir brauchen keine gottlosen Sänger, wie es heute in der Christenheit üblich ist. Diesen ganzen Schmutz, der heute auf die Gemeinde losgelassen wird, das ist nur ein billiger Ersatz, ich sag's einmal so hart, für das Vergehen der Gläubigen, dass sie nicht mehr Buße predigen. Und dann geht er mal hin in die Kirchengeschichte. Geht einmal rein in die große Erweckungsbewegung um die Jahrhundertwende, auch vorher schon. Guckt einmal die großen Prediger an. Es waren keine großen Prediger, wisst ihr, was sie getan haben? Sie haben einfach das getan, was Gott befohlen hat. Sie haben Buße gepredigt. Sie haben gepredigt zur Buße. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Und das ist das, was Gott letztendlich will. Wenn wir es untersuchen, wieder heilsgeschichtlich, Apostelgeschichte 5, 31. Diesen hat Gott zum Anführer und Retter zu seiner Rechten erhöht. Warum? Um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu verleihen. Das heißt, hier das Ziel Gottes an die Juden, an Israel war, sie sollten Buße tun, ihre Einstellung ändern. Und jetzt kommt was Wichtiges. Man kann nicht Vergebung der Sünden erlangen, wenn man nicht Buße getan hat. Drum predigt auch der Petrus in Apostelgeschichte 2, 38. Tut Buße und ein jeder von euch lasst sich taufen und so weiter. Sie fragt, was sollen wir tun? Tut Buße. Ändert eure Einstellung, ändert eure Gesinnung. Wir sind Heiden, keine Juden. In Apostelgeschichte 17, Vers 30 ist die Botschaft an die Heiden, war in Athen, Hochburg der Heiden. Paulus predigt, nun hat Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen. Jetzt kommt der Befehl an uns alle. Jetzt aber gebietet er allen Menschen, allenthalben, Buße zu tun. Warum? Weil das Gericht vor der Tür steht. Und das war der Grund, warum sich die Leute bekehrt haben in der Vergangenheit. Und die Bekehrungen waren echt. Und darum ist der Großteil der heutigen Bekehrungen nicht echt. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil man nicht mehr Buße predigt. Man lockt sie. Manche sagen, man soll die Menschen nicht mit dem Höllenhund in den Himmel treiben. Denen würde ich alle empfehlen, mal die Predigten Jesu zu lesen in Matthäus. Genau das hat der Herr Jesus gemacht. Genau das. Er hat ihnen scharf eingebläut, tut Buße. Entschuldigung der Ausdruck. Er hat sich scharf verwandt, hat ihnen gesagt, tut Buße. Wisst ihr, es war hier eine Forderung, auch wenn er die Städte schimpft. Er sagt, es wird ihnen übel ergehen. Warum? Sie haben nicht Buße getan. Und erst wenn man sich das einmal bewusst macht vor seinem geistlichen Auge, dann wird einem auch langsam bewusst, wie weit wir in der heutigen Christenheit von diesem biblischen Maßstab abgerückt sind und wie sehr wir zu einer frommen Fabrik wurden. Das ist auch der Grund, warum heute so viel kaputt geht. Hier nochmal Lukas 11, die Leute von Ninive, was wollte Gott? Buße! Er schickt Jona rein nach Ninive, er predigt, was Gott will, Buße. Und was passiert? Sie tun in Sack und Asche Buße, sie ändern ihre Einstellung. Und das war im Alten Bund nicht anders wie im Neuen Bund. Es war zur Apostelzeit oder zur Zeit des Messias Jesus nicht anders wie zur Zeit der Heiden, nämlich heute, Gott will Buße. Das ist die Botschaft, die durchs ganze Alte und Neue Testament hindurchgeht. Gott fordert, er verlangt es, dass Buße getan wird. Und dann erklärt es auch Paulus in Apostelgeschichte 20, 21, indem ich Juden und Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugt habe. Guck, das kommt immer das Gleiche. Er hat ihnen hier bezeugt, tut Buße. Und dann kam erst der Schritt, wenn jemand Buße tut, seine Einstellung ändert, dann gibt er zu, dass er ein Sünder ist. Dann sagt er, jawohl, keiner ist gerecht, ich auch nicht. Dann erkennt er, dass er verloren ist. Und dann kommt, wenn einer einigermaßen normal ist, dann kommt ja bloß noch eine Frage, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und dann kommt das Evangelium, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. So geht letztendlich das biblische Muster, wie Gott vorgeht. Und hier ist einfach ein entscheidender Punkt. Auch Paulus hat nichts anderes gemacht, als ihnen bezeugt, tut Buße und dann der Glaube praktisch ans Evangelium. Und man sieht hier etwas in Apostelgeschichte 3,19, in unserem Text, der wahre Kette. Diese Buße war die Grundvoraussetzung, dass sich jemand wirklich bekehren konnte. Und durch diese Buße wurde er reif, zur Bekehrung zu kommen, zum lebendigen Glauben. Und so hat er Vergebung der Sünden, so hat er die Wiedergeburt, die Taufe im Heiligen Geist, so hat er die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, was alles der gleiche Akt ist, empfangen, das heißt erlebt. So kam er zur Errettung, ganz einfach. Aber der Einstieg ist immer Buße. Und es ist raffiniert vom Teufel, dass er genau den Punkt angreift und den Punkt vernebelt. Nämlich dann kann alles, was hinterher kommt, funktioniert nicht mehr. Kennt ihr das, wenn ihr zum Beispiel Patex benutzt? Ist immer Ärgernis für mich. Da steht immer drauf, hinter auf der Beschreibung, Sie brauchen das nicht probieren, zu Deutsch, wenn Sie nicht vorher die Oberfläche reinigen, schmutzfrei. Und vor allem von Öl muss es frei sein. Sonst ist keine Wirkung. Es ist genau das Gleiche, ist jetzt vielleicht ein profanes Beispiel, aber es ist genau das Gleiche. Wenn ein Mensch nicht vorbereitet ist, wie so eine Fläche, die geklebt werden soll, wenn ein Mensch nicht vorbereitet ist durch Buße, kann er nicht zum Glauben kommen. Man kann hier stundenlang auf jemanden einreden, diskutieren und alles Mögliche tun. Es wird nichts passieren, wisst ihr warum nicht? Weil nicht Buße getan wurde. Gott sagt zuerst Buße, und dann kann man zum Glauben kommen. Dann kommt Vergebung der Sünde, dann kommt die Wiedergeburt. Aber zuerst Buße. In Apostelgeschichte 26, Vers 18, wir kommen zu Gott will's am nächsten Freitag eher noch stärker drauf, weil das eine Zentralstelle der Bekehrung ist. Da sagt er, um ihnen die Augen zu öffnen, das ist Buße, damit sie sich bekehrend von der Finsternis zum Licht, von der Gewalt des Satans zu Gott, auf das sie Vergebung der Sünden und ein Erbteil unter den Geheiligten empfangen durch den Glauben an mich. Das ist perfekt der Weg Gottes. Geöffnete Augen, das ist Buße. Und diese Buße, diese Herzensstellung bewirkt dann, dass ein Mensch hinterher Werke tut, dass er nämlich hingeht und sich dann von der Sünde abkehrt. Die Einstellungsänderung bewirkt, dass ein Mensch sich von der Sünde wegwendet. Und dann plötzlich kann er zum Glauben kommen. Dann letztendlich empfängt er auch Vergebung der Sünde durch Glauben. Aber genau, wie es vorher der Herr Jesus gezeigt hat, wie es der Petrus macht, so ist es auch beim Paulus. Immer der gleiche Weg. Und dann Matthäus 3,8, wir haben es vorgelesen, bringt praktisch Früchte, die der Buße würdig sind. Das heißt nur echte Buße. Das heißt, man muss in einer Haltung sein, wo man wirklich dann bereit ist, die Konsequenz zu ziehen. Ich bin radikal gegen jede Form der Überredung. Ich habe es erlebt in der Evangelisation bei uns, da war ein namhafter Evangelist, und da hat man einen Mann überfahren. Anders kann man es nicht nennen. Man hat ihn einfach etwas geschuckt. Ich habe es nur dann hinterher mitbekommen, dass das so gemacht wurde. Und es war eine Schade. Der Mann hat hinterher ganz klar gesagt, ja, wenn ich keine Illustrierte mehr lesen darf. Ha. Das war der Punkt, die Illustrierte. Der Mann war gar nicht reif für das Gespräch. Der Mann war nicht reif, wenn er nicht Buße getan hatte. Man hat ihn dann praktisch, ohne die Buße hat man zum Glauben geführt. Es war falsche Bekehrung. Es war praktisch eine falsche Jungfrau. Und natürlich, wie es so der Fall ist, nach kurzer Zeit kam es raus. Es kam raus. Der Mann ist in die Welt zurück. Aber der Mann war gar nie beim Herrn, weil die Buße gar nicht da war. Weil er illustrierte. Überlegt euch. Als ich zum Glauben kam, ich war so zertrümmert, ich hätte alles getan. Ich hatte nur noch eine Sehnsucht. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Alles andere war zweitrangig. Wenn ihr mal in Ruhe den verlorenen Sohn ansieht, Lukas 15, lässt in Ruhe daheim euch durch. Immer der gleiche Gedanke. Er kommt zur Einsicht, dass er falsch war, und dann zieht er die Konsequenz. Er geht mit Schmach und Schande zum Vater zurück und demütigt sich. Das ist Buße. Er erkennt es. Er bekennt es, was falsch war, und ist bereit, auf den richtigen Weg zu gehen, kostet es, was es wolle, das ist Buße. Diese Bereitschaft, das ist Buße. Also wenn man dann noch zu einem Menschen sagt, jetzt nimmt den Herrn Jesus im Glauben an, das ist ein zweiter Schritt, wo er dann als Gnade geschenkte Erlösung empfängt. Aber ohne die vorherige Buße passiert gar nichts. Markus 2,17. Und als Jesus es hörte, sprach er zu ihnen, nicht die Starken bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder zur Buße. Alle, die diese Krankheit der Sünde haben, die ruft er zur Buße, und die haben wir alle. Das ist eine Botschaft an alle Menschen, tut Buße. Eigentlich müssen wir auch an die Gemeindehäuser und an die Versammlungssäle müssen wir keine so schöne Sprüche hinschreiben. Manchmal wäre es besser, man würde oben ein riesen Plakat hinschreiben, tut Buße. Es wäre auch manchmal besser, man hätte auf unseren Autos schönere Sprüche. Wir haben so liebe Sprüche, ist auch falsch. Lieber tut Buße. Ich weiß noch, wo ich zum Glauben kam. Es gibt gar nicht mehr. Ich hatte so einen kleinen blauen Käfer, ein ganz helles Blau. Und dann gab es eine Aufschrift, knallrot, ein Band, wo wirst du die Ewigkeit zubringen. Solche Sprüche siehst du heute nirgends mehr. Heute ist alles ein bisschen humanistischer. Heute ist alles lieber. Ihr versteht? Man versucht den Menschen, man versucht ihm lieb zu machen. Er soll doch kommen, man versucht ihn zum Herr Jesus zu locken. Bloß, man kann nicht zum Herr Jesus kommen. Und man wird auch nicht gelockt, wenn man nicht Buße getan hat. Wo das nicht ist, dann passiert gar nichts. Lukas 13, Vers 3 bis 5. Sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. Berichtet er von einem großen Unfall, wo ein Turm gefallen ist, und er berichtet, wo dieser Pilatus Menschen umgebracht hat, einfach die hier ein Opfer bringen wollten. Er also sagt hier einmal eine Verfolgung und das andere Mal war es ein Unfall. Das sagt ganz klar Vers 5 wieder, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr genauso umkommen. Sieh mir diese ernste Warnung Jesu. Er sagt nicht, oh wie schlimm, dass der Pilatus diese Menschen, die religiös waren und der Opfer bringen wollten, umgebracht hat. Sondern Jesus sagt was ganz anderes. Er sagt, wenn ihr nicht aufpasst, geht es euch genauso, weil ihr nicht Buße tut. Und hier das Unglück, ein Turm stürzt zusammen. Viele Menschen sind hier sicher in Leid geraten. Er sagt nicht, wie schlimm. Er sagt was anderes. Er sagt, wenn ihr nicht Buße tut, geht es euch genauso. Macht ihr hier der Ernst Jesu, wie er hier letztendlich den Finger drauflegt, was wirkliche Buße ist. Und in Lukas 15, wie man liest es gern, ist ja eine berühmte Stelle, Vers 7 und Vers 10. Also wird Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Also sage ich euch, ist Freude vor den Engel Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Merkt ihr was? Der Akzent, auch bei der Errettung, der Akzent, wo der Herr Jesus sagt, dass es echt ist, dass ein Sünder zum Glauben kommt, ist Buße. Er sagt hier seltsamerweise nicht, so hätten wir geredet, dass jemand zum Glauben kommt. sondern Jesus sagt, dass jemand Buße tut. Immer der Akzent auf der entscheidenden Stelle, dass jemand wirklich bereit ist, das, was die Bibel unter Buße versteht, diese Einstellungsänderung zu vollziehen, koste es, was es wolle. Dann eine ganz interessante Stelle, Lukas 16, Vers 30. Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Das ist die berühmte Begebenheit, wo das Totenreich beleuchtet wird, wo man Blick ins Totenreich tun dürfen, für den reichen Mann und vom Lazarus. Jetzt sagt der Jesus was ganz, ganz Hartes. Wenn sie auf Mose und auf die Propheten nicht hören, so würden sie auch nicht sich überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstände. Und hier ist jetzt ein ganz wichtiger Hinweis. Er sagt praktisch, das Wort ist der Auslöser für Buße. Und entweder kommt jemand zur Buße durch das Wort oder er kommt überhaupt nicht zur Buße. Und hier ist ein entscheidender Punkt. Die Menschen kommen nicht durch Psychologie, die Menschen kommen nicht durch Lockmittel, die Menschen kommen nicht durch Schau, durch Theater, durch Sensationen, durch große falsche Zeichen und Wunder zum Glauben, sondern die Bibel sagt ganz klar, letztendlich, wenn sie dem Wort nicht glauben, aus. Wenn ich meine Bibel aufschlage und sage, guck mal, hier redet der lebendige Gott durch seinen auferstandenen Sohn Jesus Christus in der Bibel und sagt, tut Buße. Gott will von dir, dass du Buße tust. Und es glaubt jemand nicht, könnt ihr zuglauben. Was wollt ihr mit dem reden? Wenn der Heilige Geist eure Worte nicht lebendig macht, dass dem Menschen durchs Herz geht, ja, was wollt ihr tun? Wollt ihr darüber reden? Meint ihr, dass ihr mehr Kraft habt als der Heilige Geist? Ihr versteht? Wir haben manchmal eine absolut fleischliche Vorstellung von Evangelisation, auch von Missionieren, von Vorgehen Missionarischen. Wenn Gott unsere Worte nicht lebendig macht, wie beim Petrus, dass durch die Herzen gehen, wenn man jemand sagt, tu Buße, der bricht innerlich zusammen. Entschuldigung, dann wird nichts passieren. Abgesehen davon können wir nicht ins Herz hineinsehen. Wir haben den Auftrag zu verkündigen, tu Buße. Und dann der Rest macht der Herr durch seinen Heiligen Geist im Herzen dieser Menschen. Lukas 24, 46. So steht es geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tage aus den Toten auferstehen werde und dass in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden soll unter allen Heiden. Das ist unser Auftrag. Buße zu predigen, auf dass ihr Vergebung der Sünde durch den Glauben empfangt. Jetzt guckt mal, was heute gepredigt wird. Geht hin, nehmt die frommen Blätter, nehmt sie alle. Hört euch die Kassette an. Geht in die Gemeinde rein, macht die Ohren auf und guckt, ob das gepredigt wird. Und ihr werdet feststellen, es wird nicht gepredigt. Es gibt immer Ausnahmen, wo es auch gepredigt wird. Aber der Trend der Christenheit geht weg von dieser klaren Botschaft, Buße zu tun. Das ist der ganze Grund, warum die Christenheit dem Teufel in die Falle geht. Weil sie dauernd andere Mittel braucht, um Erfolg zu haben. Aber es passiert in Wirklichkeit nichts mehr. Weil nicht Buße gepredigt wird. Das ist eine ganz üble Sache. Man muss es beim Namen nennen, weil es ist der Auftrag. Evangelisation bedeutet, hinzugehen und zu sagen, tu Buße. Manche sagen, nee, du musst in den Sportverein eintreten. Da musst du mit dem Sport treiben. Habe ich nichts dagegen. Warum nicht? Wenn das Ende davon ist, dass er sagt, beim Sport tu Buße, dann ist es in Ordnung. Versteht? Alles, was dann praktisch dazu nützlich ist, um wirklich den zur Buße zu führen, das soll ja in Ordnung sein. Bloß, wir kennen uns doch alle. Unter Umständen ist das Lied gerade umgekehrt. Meistens kriegen es die Gläubigen nicht fertig, ihm zu sagen, dass er Buße tun will, und er schleppt sie dann mit an Plätze, wo er nicht hin will. Und dann ist das Elend passiert. Versteht? Hier braucht man, sagen wir mal, ein nüchterner Blick, was biblisch ist, was nicht biblisch ist, was man darf und was man nicht darf, was man kann und nicht kann. Entscheidend ist, dass man hingeht und sein Auftrag sich bewusst ist, tu Buße. Wenn man das nicht kann, ist es sinnlos. Offenbarung 29, nochmal ein Blick in die heutige Zeit hinein, in die gesteigerte Endzeit. Die übrigen der Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße von ihren Werken, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen von Gold, Silber, Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Sie taten nicht Buße, weder von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebereien. Hier ist was ganz Einfaches. Gott wirft den Menschen der Endzeit vor, ihr habt nicht Buße getan. Er wirft ihnen nicht vor, ihr wart nicht fromm. Er wirft ihnen nicht vor, ihr seid nicht konform gewesen, sondern er wirft ihnen nur eines vor, ihr habt nicht Buße getan. Wisst ihr, wenn im Preisgericht einmal oder im Endgericht ein Mensch aufsteht und sagt, ich habe es nicht gewusst, wir sind verpflichtet, ihnen zu sagen, ihr müsst Buße tun. Offenbarung 16, 9 und 11, immer der gleiche Gedanke. Sie taten nicht Buße, ihm die Ehre zu geben. Und taten nicht Buße von ihren Werken. Und Gott nimmt diese ganzen Gerichte immer nur mit einem Gedanken. Er will die Menschen dazu führen, dass sie Buße tun. Sie tun es nicht. Und unser Auftrag ist, den Menschen zu sagen, du musst Buße tun. Wenn jemand kommt und sagt, ich bin in große Nöte, kann Gott mir helfen? Ja, aber du musst zuerst Buße tun. Buße heißt aber auch, dass du deine Einstellung änderst, selbst wenn Gott dir dann hinterher nicht hilft. Es geht nicht so, dass du Gott jetzt das Werk der Buße bringst, dass du ein bisschen Buße tust, dass er dir hilft. Wenn du mit der Herzenstellung kommst, dann kannst du wegbleiben. Also du musst Buße tun, ob er dir hilft oder nicht hilft. Wisst ihr, was Buße heißt? Die drei Männer im Feuerofen, weil sie drin waren, haben sie gesagt, wir werden diese Götze nicht anbeten, egal ob uns Gott hilft oder nicht hilft, ist uns egal. Das war die Gesinnung der Buße. Und was hat Gott getan? Er hat eingegriffen. Das ist der Grund, die Grundforderung Gottes, tut Buße. Das ist unser Text, Apostelgeschichte 3, 19. Tut Buße und bekehrt euch. Aber ohne diese Buße geht die Bekehrung nicht. Schon mal ein ganz wichtiger Punkt für jeden, der evangelisieren will in dieser Welt. Die Bibel lehrt das für die Heiden, für die Nichtbekehrte, für die Nichtgläubigen, auch für das nichtgläubige Israel, dass jeder Mensch Buße tun muss, dass er zum Glauben kommen kann. Aber jetzt kommt ein Punkt, der betrifft uns viel mehr noch, nämlich uns Gläubige, die wir zum Glauben gekommen sind, die wir irgendwann Buße getan haben, die wir der Herr Jesus im Glauben aufgenommen haben, gerettet wurden, die wir wiedergeboren wurden, bei dem es geklappt hat, was ist mit uns? Und jetzt geht die Bibel ganz nüchtern sachlich vor und sagt, in 2. Korinther 12, 21, dass mein Gott mich demütige bei euch und ich trauern müsse über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen der Unreinigkeit, Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Jeder von uns Gläubiger wird in Situationen hineinkommen, ich weiß es von mir, wo du einfach entweder lau wirst, wo du Sünde begehst, wo du dich irgendwo versündigst. Das passiert dem Gläubiger. Er ist doch nicht gefeit gegen solche Dinge. Und dann erwartet Gott dasselbe, was hier Paulus den Korinthern sagt. Er erwartet, dass sie Buße tun. Wenn ein Gläubiger gesündigt hat, dann muss er Buße tun. Studiert einmal der David. Im 1. Königsbuch, wie er seine Sünde begeht, dann wie ihn der Prophet stellt. Im Samuel, kommt ja über die ganze Bibel, im Samuel, in die Königsbücher, im Psalm 51, und dann guckt einmal. 1. Könige 14, 8 ist dann das Produkt, nachdem er Buße getan hat. Sagt Gott, er hat nie was Böses getan. Das heißt, dass Gott meine Sünde so auslöschen kann und mich wirklich wieder in die richtige Stellung bringen kann vor ihm, dass ich vor Gott wieder in der richtigen Stellung bin, dazu benötigt er, dass ich als Gläubiger Buße tue. Wenn er dann hineingeht in die Offenbarung, und die ganze Offenbarung, vor allem die Sendschreiber, die sind die Bußbriefe Gottes an die Gläubigen. Zum Beispiel 3,3. So denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Das ist diese Gemeinde Sardes. Ihr sagt ganz klar, geh zurück und überleg, wie du die Errettung empfangen hast, wie du zum Glauben kommst, wie du damals letztendlich zugehört hast. Und das hast du aufgegeben. Und jetzt erwartet Gott, dass diese Gläubige dieselbe Haltung wieder einnehmen. Es kann sein, dass Gott von uns Gläubige fordert, dass wir in die Haltung, wo wir erweckt waren, zurückgehen. Dass wir wieder auf Gott hören. Dass man Gläubige wieder sensibel wird und sagt, Moment, mir ist nicht egal, was Gott darüber denkt. Gott lässt uns manchmal über die Stränge schlagen. Aber irgendwann, wenn wir die Grenze überschreiten, dann kommt er und pocht wieder auf Buße. Offenbarung 2,16. Er sagt, hier tue Buße, sonst werde ich bald über dich kommen und mit ihnen Krieg führen, mit dem Schwerte meines Mundes. Und was geht's hier? Wenn man es vorher liest, es geht hier letztlich um falsche Lehre, um Lehre der Nikolaiden, um Götzedienst, Unzucht zu treiben, sündhaftes Verhalten in der Gemeinde Jesu, Irrlehren, extreme Dinge, falsche Lehre auch. Wisst ihr, ich habe jetzt wieder einen Brief daheim, wo ein Bruder mir schreibt, er schreibt lieb, er sagt, er versteht nicht, nachdem ich öfters oder relativ oft das Blut Jesu predige, was ja mit das Wichtigste der Erlösung ist, sagt er, er versteht nicht, warum ich mich gegen die Bedeckung mit dem Blut Jesu stelle. Das ist einfach, weil es magisch-sakramental ist, mit dem Evangelium nichts zu tun hat. Das sind solche Lehren, von denen man weg muss. Und wenn man so eine Lehre drin ist, dann muss man Buße tun. Wenn man in Irrlehren drin ist, sich immer falscher Geist geöffnet hat, dann muss man Buße tun. Oder wenn man götzendienerische Dinge treibt, ich sage mal hier was Hartes, zum Beispiel Hämopathie und solche Dinge, dann muss man Buße tun als Gläubiger. Dann muss man als Gläubiger Buße tun. Ich weiß vom Evangelist, da kam eine namhafte Gemeinde und hat einer der Ältesten zu ihm gesagt, aber du darfst über alles predigen, aber nicht gegen Hämopathie. Es wäre vielleicht besser gewesen, er wäre nicht angetreten zu seinem Dienst. Er hat gesagt, wenn ich nicht predigen darf, was ich will, dann gehe ich wieder. Das wäre das Richtige gewesen. Wisst ihr, es ist ganz einfach. Gott erwartet, dass die Gläubigen in bestimmten Bereichen, wo sie von dem abgewichen sind, was sie hatten bei der Wiedergeburt, in dieser ersten Liebe, dass sie Buße tun. Wenn sie in falsche Lehre hineingeraten, sie sollen Buße tun. Wenn sie scheingläubig werden, mangelnde Frucht haben, wenn sie lau werden, was sollen sie tun? Buße. Offenbarung 2,21. Es geht durch die ganze Sendschreibe durch. Ich habe wider dich, dass du das Weib Isabel gewähren lässest, die sich eine Prophetin nennt und so weiter, die andere ansteckt und sie will nicht Buße tun. Hier werden die Gläubigen letztendlich verwarnt, weil sie das dulden, dass jemand etwas Falsches tut, Vermischung. Lest 2. Korinther 6 ab Vers 14, wo Gott diese radikale Absonderung von den Gläubigen erwartet. Wenn es um Finsternisdinge geht, dass der Gläubige hier nichts mit zu tun hat. Und immer der gleiche Gedanke, lässt du mal die Offenbarung 2 und 3, immer der gleiche Gedanke, Buße. Du hast nicht Buße getan. Und hier fordert Gott auch von den Gläubigen ganz klar Buße. Offenbarung 2, 4, das berühmteste vielleicht, ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke, wovon du abgefallen bist, tue Buße und tue die ersten Werke. Klassisch Buße. Bedenke es. Das heißt, ich gehe in mich, überlege mir das und der Herr überführt mein Herz. Ich komme plötzlich zum Schluss, es war falsch. Die erste Liebe ist weg und jetzt sagt er, was sollst du jetzt tun? Handle. Die erste Werke, das ist Buße. Jetzt handle wieder wie in der ersten Liebe. Was fordert Gott? Ist euch aufgefallen? Die Bibel sagt gar nicht, sei entschieden. Sei ungeteilten Herzens. Die Bibel sagt, tu Buße. Das heißt, Gott will diese Grundeinstellung der Gläubigen, dass sie immer bußfertige Herzen erleben. Wenn das nicht da ist, dann wird es schwierig. Hier gibt es zum Beispiel einen Fall, ist hochinteressant, 2. Timotheus 2, 24. Hier war ein Fall, da waren Gläubige, die sind widerspenstig gewesen. Jetzt gibt es einen Trend in der Gemeinde Jesu, wenn Gläubige widerspenstig sind, dann gibt es Gemeinden, die jetzt zum Beispiel Gemeindezucht praktizieren. Wir sind selber so eine Gemeinde, die Gemeindezucht praktiziert. Aber dann, wenn jemand nicht macht, wie man will und dauernd ein Quertreiber ist, dann gibt es so ein bisschen einen Trend, ich habe das schon miterlebt, dann geht die Gemeinde hin und schließt den aus der Gemeinde aus. Der passt nicht, das ist ein Quertreiber und dann werden die irrsinnigsten Dinge konstruiert. Ich muss mal ganz klar sagen, der Gemeindeausschluss aus solchen Gründen ist Sünde. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. 2. Timotheus 2, 24. Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann. Lehrtüchtig, fähig, die Bösen zu tragen, mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisend, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Vollerkenntnis der Wahrheit, sie wieder nüchtern werden aus der Schlinge des Teufels heraus, von welcher sie lebendig gefangen worden sind für seinen Willen. Das heißt, wenn es um Gläubige geht, die einfach widerspenstig sind, dann sagt die Bibel, man soll die tragen, soll sie verwarnen und soll aber hingehen und praktisch drum ringen, dass sie Buße tun vor Gott, dass sie zur Vollerkenntnis kommen, zur wirklichen Buße. Das ist das, was die Gläubigen oft nicht können. Manchmal muss man warten, bis es soweit ist, bis jemand Buße getan hat. Aber merkt ihr auch, was hier das Ziel Gottes ist? Das Ziel Gottes ist zum Beispiel nicht der Gemeindeausschluss, sondern das Ziel Gottes ist Buße. Immer Einstellungsänderung. Mir hat hier mal ein Bruder geholfen, der hat es ganz einfach formuliert. Der sagte in Bezug auf Gemeindezucht, auf dass es besser mit ihm werde. Genau das ist Ziel Gottes. Auf dass jemand Buße tut, wieder in der ersten Liebe ist, seine Irrlehre aufgibt, seine falschen Dinge, auf dass jemand hingeht, wirklich wieder Gott dient. Das ist das Ziel, auch bei Gläubigen. Warum denkt ihr, warum die ganze Sendschreibe, außer im Prinzip die Märtyrergemeinde und auch die Philadelphia-Gemeinde, warum diese Sendschreibe ganz gezielte Buß-Sendschreiben sind? Weil das nämlich der Haken ist bei den Gläubigen. Die Gläubige geht in der Regel nach einer Zeit auch des Gläubigseins Wege, wo sie es nötig haben, Buße zu tun. Ich möchte nicht zählen, wie oft ich Buße tun musste in meinem Leben. Und oft war es so, dass ich, solange ich drin war in der Sache, das überhaupt nicht in der ganzen Schärfe gesehen habe. Und manchmal hat mich Gott dann plötzlich gestellt. Ich war mal bei der Evangelisation, die hielt der Alexander Seibel in der Brüdergemeinde im Stuttgarter Raum. Und ich habe das gewusst, dass er hier ist, wir sind befreundet. Und dann habe ich gedacht, ja gut, okay, jetzt hörst du dir den Alex an. Bin ich da reingesessen. Wisst ihr, so mit dieser hochmütigen Haltung, ach ja, einen schönen Abend. Jetzt bin ich gespannt, was der Alex sagt. Es ging ungefähr 3 Minuten. Dann wurde ich nervös. Ich schätze 10 Minuten, dann saß ich nur noch auf dem Rand des Stuhles. Wisst ihr warum? Er wusste gar nicht, was er macht. Der hat nur ihre Nebensache oder Dinge erwähnt. Die hat bei mir eingeschlagen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und der Heilige Geist hat es benutzt, hat mein Herz durchbohrt, wie in Apostelgeschichte 2,37. Und ich habe innerlich aufgesäuft, was muss ich tun? Die Botschaft war klar, tu Buße. Was heißt das, wenn ich Buße tue? Geh heim und tu das, was du am wenigsten gern tust. Mach deine teuren Bücher kaputt. Der Heilige Geist hat mir 2 Bücher vor mein geistiges Auge gestellt und gesagt, weg. Und dann ging der Handel los. Es war ein richtiger Handel im Herzen. Soll ich nicht? Es war Buße. Dann kam der Kompromiss, ich schneide die schlimme Stelle raus. Ist doch Kirchengeschichte, ist doch wichtig, ich brauche doch diese Bücher. Das war nichts, ich schneide dich ja raus, bin ich ja bereit. Aber der Rest behalte ich, nein, weg. Ihr versteht? War ein ungeheurer Kampf. Aber das Interessante war, die Buße hat erst begonnen, nachdem ich überführt war. Und das ist immer der Punkt. Drum betet auch der David, Herr, prüfe mich, wie ich's meine. Das ist wichtig, dass der Herr die Buße bei mir persönlich und bei dir auslöst. Es steht nämlich in Römer 2, Vers 4. Das sind die Grundsätze über Buße. Die müssen wir verstehen. Verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, ohne zu erkennen, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet. Wisst ihr, wir Gläubige, es ist die Güte Gottes, die uns immer wieder Gelegenheit gibt, Buße zu tun. Ich weiß nicht, wie ihr seid, aber meint ihr im Ernst, wenn der lebendige Gott nach den alttestamentlichen Kriterien, ich denke mal an Achan und an ähnliche Dinge, handeln würde, dass wir heute alle hier wären? Oder meint er, wenn Gott es noch machen würde wie bei Ananias und Sapphira, meint er, dass wir alle hier wären? Ich glaube es nicht. Ich weiß nicht einmal, ob ich hier wäre. Versteht? Und das ist die Güte Gottes. Wenn mir das bewusst wird, dass im Neuen Bund ein Unterschied ist zum Alten Bund, wo im Alten Bund Gott sofort den Tod herbeigeführt hat, gibt er im Neuen Bund in seiner Gnade diesen Spielraum, Buße zu tun. Wenn dessen Gläubiger mal begreift, ich denke, dann kann er nicht mehr mit der Gnade und mit der Buße spielen. Wenn er dann merkt, dass er zu weit gegangen ist, dann wird er beginnen, Buße zu tun. In 2. Petrus 3, Vers 9 wird diese Gnade und Barmherzigkeit Gottes nochmals beschrieben in Bezug auf alle Menschen. Daher säum nicht mit der Verheißung, wie etliche es für ein Säumen halten, nämlich mit der Wiederkunft, sondern er ist langmütig gegen uns. Hier steht uns, auch die Gläubige, da er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Wisst ihr, und das ist doch die Herrlichkeit, wenn ich das begreife, dass Gott so Barmherzigkeit ist, auch mit den Verkehrtheiten der Gläubigen, dass er den Gläubigen bestimmter Raum zur Buße einräumt. Bloß wenn man die Bibel studiert, spielen kann man mit dem nicht. Aber es gibt einen bestimmten Raum zur Buße, wo der Gläubige einfach Gelegenheit hat, Buße zu tun. Zum Beispiel, wie es im Jakobus 4 ist. Das ist eine der wichtigsten Stellen in Bezug auf Buße. Jakobus 4, 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer immer der Welt Freund sein will, macht sich zum Feinde Gottes. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Größer ist aber die Gnade, die er gibt, darum spricht sie. Gott widersteht den Hoffärtigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So unterwerfet euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, macht eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlet euer Elend, trauert, heulet, euer Lachen verkehre sich in Trauer, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das ist ein Beispiel, wie hier jemand Buße tun soll, wenn er ganz klar sagt, geht runter vor eurem hochmütigen Ross. Wisst ihr, es gibt der Gemeinde Jesu nichts Schlimmeres, als wenn ein Gläubiger in einer Situation ist, wo er eigentlich Buße tun müsste, wenn er dann mit seinem überlegenen Lächeln die andere noch auslacht, wenn sie ihn darauf hinweisen, dass er Buße tun soll. Das ist hier. Oft sind es die Leute mit dem geteilten Herzen. Wisst ihr, und hier geht es letztendlich um entscheidende Dinge. In 2. Korinther 7, Vers 9, da zeigt es Gott nochmals, Gott ist ein Gott, der zurechtbringen will, und das ist ja seine Gnade. Dort heißt es, so freue ich mich jetzt nicht darüber, dass ihr betrübt, wohl aber, dass ihr zur Buße betrübt worden seid, denn gottgemäß seid ihr betrübt worden, sodass ihr in keiner Weise von uns Schaden genommen habt, denn das gottgemäße Trauern bewirkt eine Buße zum Heil, die man nie zu bereuen hat. Das Trauern der Welt aber bewirkt den Tod. Hier sieht man die Buße und auch die Züchtigung Gottes. Das war das Hilfsmittel, um einen Menschen zurechtzubringen in dieser Welt. Um Gläubige wieder auf den rechten Weg zu bringen. Das gottgemäße Trauern bewirkt eine Buße zum Heil. Das heißt, wenn ein Gläubiger letztendlich sich so verfahren hat, dass ihn Gott nicht mehr anders stoppen kann, als durch, ich sag's mal, scharfe Erziehungsmaßnahmen, dann ist auch das Ziel Gottes in so einem Fall immer das gleiche, Buße. Dass der Gläubige dann als Endprodukt dieser Herzenshaltung Buße tut. Und dann sagt die Bibel, diese Haltung, das ist schon Menschen heilsam. 2. Timotheus 2, 24, haben wir vorher gelesen, Gott tut es. Dort steht, Gott überführt ihn, indem er ihn zur Vollerkenntnis führt. Gott führt ihn zu der Buße. Und hier ist mir eine Stelle wichtig, ich hab die vergessen zum Draufschreiben in Offenbarung 3, ich denke 19 ist es. Könnt ihr vielleicht nur einfügen, die gehört dazu. Ja. Da sagt der Herr zu diesen lauen Gläubigen der Endzeit, welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Sieh, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Nachtmahl oder das Abendmahl mit ihm einnehmen, der mit mir. Wer überwindet? Und hier sieht man etwas. Er sagt, er steht vor der Tür, aber im lauen Gläubiger mit einem Ziel. Mit welchem? Sei fleißig und tue Buße. Das ist die Botschaft auch in die lauen Gläubiger drin sein. Was soll man in der Gemeinde predigen, die hier immer weltlicher werden? Die Bibel sagt bloß eins, tut Buße. Das ist der Befehl Gottes, tut Buße. Das gilt auch uns. Der Herr will letztendlich entschiedene Gläubige, die Buß mit einem bußfertigen Herzen, die Gesinnung Jesu Christi haben. Sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und hier ist natürlich etwas, das ist dramatisch, Hebräer 6, 4 bis 8. Es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben, des Heiligen Geistes teilhaftig geworden sind, das gute Wort Gottes dazu Kräfte der zukünftigen Welt geschmeckt haben. Wenn sie dann abgefallen sind, wieder zu erneuern zur Buße, werden sie sich selbst den Sohn Gottes wiederum kreuzigen und zum Gespött machen. Und jetzt muss auch mal Gläubiger klar sein, es gibt einen Punkt, wo man mit der Buße spielt, wo der Point of No Return ist, wo es zu spät ist. Ist das dramatisch? Man kann zum Beispiel einem klaren Befehl Gottes auf die Dauer nicht widerstreben. Man kann diese Zeit lang, es geht, Gott ist barmherzig, aber wenn man das auf die Dauer tut, dann handelt der lebendige Gott und dann gibt es ein Point of No Return, das heißt der Punkt, wo es zu spät ist, wo dann Gott im Gericht mit den Gläubigen handelt. Es muss uns klar sein, es gibt ihn zu spät, auch für Gläubige. Wenn ihr das einmal seht, ich denke, dann liest man die Bibelstelle, die wir vorher gelesen haben, auch nicht mehr so lässig. Die haben gesagt, ja, tu Buße, glaube, bekehr dich. Dann wird es einem bewusst, Moment mal, Buße ist eine Grundvoraussetzung. Wenn die Buße nicht stimmt bei diesen Menschen, kamen sie nicht zum Glauben. Wenn die Buße bei den Gläubigen nicht stimmt, dann geht sie schief, dann geht sie in die falsche Richtung. Dann geht sie ins Gericht Gottes notfalls, dann geht sie ins Elend, dann geht es schief im Leben eines Gläubigen. Wisst ihr, darum ist etwas, was man sich immer wieder vergegenwärtigen muss, auch wenn man Bibel liest, wenn so ein Befehl kommt, tut Buße, dass man sich die Situation anguckt und sich dann ganz nüchtern überlegt, wie der David und sagt, Herr, erforsche, wie ich es meine. Und dann sagt er ja klar, wenn ich auf bösem Wege bin, dann führe mich auf anderen Wege. Das heißt, hilf mir zur Buße. Und das muss uns klar sein. Die wahre Herzenshaltung eines Sünders, der gerettet werden will, ist Buße, bußfertiges Herz. Und die wahre Herzenshaltung eines Gläubigen, der Gott dienen will, ist Buße, bußfertiges Herz. Das sind die wahren Gläubigen, die immer bußfertige Gesinnung sind, alle Zeit bereit, sich neu auf Gott auszurichten, ihre Einstellung zu ändern, den Weg Jesu zu gehen. Das krasse Gegenteil von Pharisäertum. Das krasse Gegenteil von geistlichem Hochmut, wo man alles weiß, alles kann, nichts mehr lernen muss, es ist alles in Ordnung. Kennt ihr das? Seid ihr so Gläubigen begegnet, wo alles in Ordnung ist? Das ist immer alles in Ordnung. Ich muss sagen, da bin ich ein komischer Gläubiger, bei mir ist nicht immer alles in Ordnung. Sondern ich habe immer wieder von Zeit zu Zeit nötig, Buße zu tun. Man kann jetzt alles schön verbrämen und alles wird heilig und lieb und schön und fromm. Und ich sage, sind wir doch ehrlich. Wir sind Leute, die vom Adams Geschlecht sind. Kainitische Natur, hat die alte Erweckungsprediger gesagt. Keins Natur. Das steckt drin in diesem Fleisch. Und aus dem Grund haben auch wir Gläubige, trotz Wiedergeburt, trotz der Gnade, die uns widerfahren ist, von Zeit zu Zeit nötig, Buße zu tun. Und das war hier, was ein frommer Israel sagte. Der Apostel, tu Buße. Dann erst geht etwas. Ich möchte beten nochmal zum Schluss. Und Herr Jesus, wir danken dir einfach, dass du so barmherzig bist da in deinem Wort, dass du immer wieder diesen Raum zur Buße gegeben hast und dass du auch in unserem Leben bis heute Gnade gegeben hast, dass du auch immer wieder Menschen herausgeführt hast aus der Sünde, dass sie wirklich Buße tun können. Und ich habe einfach die Bitte, dass du uns Gnade gibst, das zu sehen, wie die Schrift es sieht, dass uns bewusst ist, dass ohne Buße im Reich Gottes gar nichts geht. Jetzt hilf uns, jedem in unserer Mitte, wo es nötig ist, Buße zu tun, dass du eine heilige Entscheidung fällst, dass jeder bereit ist, in seinem Herzen den Schritt zu tun, den du willst, hinein in eine biblische Buße. Dass jeder bereit ist, seine Gesinnung zu ändern, was nötig ist, auf das letztendlich du zum Ziele kommst, dass der Letzte in unserer Mitte gerettet ist, dass auch der Letzte in unserer Mitte bereit ist, dir dem Lamme zu folgen, wohin es geht. Danke dir nochmals für deine Gnade und für deine Erbarmen, dass es deine Gnadeerweisungen sind, dass wir heute noch alle hier sind. Und bitte ich einfach, dass du uns wirklich Gnade gibst, dass wir fleißig sein dürfen, um Buße zu tun. Dafür danke ich dir. Amen.